oft missverstanden und in die falsche Ecke gedrückt. Die Piratenpartei, das ist ja schon der Name, ist ja schon sozusagen Garant dafür, dass man es missversteht. Piraten sind immer die, die illegale Sachen machen, die Sachen entern, die anderen was wegnehmen und Gewalt ausüben. So, und dann eine Partei danach zu nennen, das kann ja nur zu Missverständnissen führen. Wenn man sich allerdings dann näher damit beschäftigt, denkt man, oh, die müssten sich eigentlich umbenennen, dann würde ich die vielleicht auch wählen oder ich wähle sie gerade deswegen, weil sie mich verwirren und sie stehen ja wahrscheinlich nicht nur für kostenlosen Download und für kriminelle Energie. Einer, der jung ist, der sich in die Politik, in der Politik engagieren will, ist Christian Fischer, der Schatzmeister der Piratenpartei hier in Thüringen. Und ich begrüße ihn recht herzlich im Studio. Schönen guten Tag, Herr Fischer.
Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ist das, dass die meisten Missverständnisse, dass Menschen denken, die Piratenpartei sind doch die, die kostenlose Downloads wollen und nur für Freiheit im Internet sind?
Nun gut, die Piraten sind an der Stelle eigentlich noch ein bisschen unverstanden, weil der Piratenbegriff hier in Deutschland natürlich sehr negativ geprägt ist. In Schweden ist das nicht so. In Schweden, dort wo die Bewegung an sich eigentlich herkommt, die Piratenpartei ist eine globale Bewegung, dort gilt der Pirat als Freiheitskämpfer.
Aha, das ist eine Art Guerilla und jemand, der sozusagen sich die Rechte nimmt, die ihm andere nicht geben.
Ich würde jetzt mal nicht sagen, die Rechte nimmt. Der Pirat an sich hat in Schweden eine ganz andere Bedeutung, weil er dort eigentlich der Bringer der Demokratie an sich ist. Dort ist der Pirat derjenige gewesen, der als erstes, sagen wir mal, demokratische Strukturen eingeführt hat.
Aha, das war eine kurze, knappe Antwort. Aber warum hat sich denn in Deutschland die Piratenpartei dann nicht anders benannt? Weil es ja eben diese Missverständnisse gibt, wäre es ja naheliegend zu sagen, wir nennen uns irgendwie anders, aber haben ähnliche Ziele.
Nun gut, das würde wahrscheinlich eher eine Abspaltung von der globalen Bewegung bedeuten. Auch die Piraten in Italien haben schon nachgefragt, ob sie ihren Namen vielleicht ändern dürfen, da sie dort unten auch nicht so angesehen sind. Aber man würde ja im Endeffekt der Bewegung, sage ich mal, den Wind aus den Segeln nehmen.
Die Bewegung und was die Bewegung will, werden wir gleich klären. Nochmal zu Ihrer Person, sind 79 geboren, sind in der Partnerschaft, haben ein Kind, sind im richtigen Leben, arbeiten bei Stadtwerken, machen da mit Computern, natürlich ist ja naheliegend. Und Sie haben sich der Politik verschrieben. Wollen Sie das immer ehrenamtlich machen oder sagen Sie, ich mache das sozusagen, will das hauptberuflich machen, tatsächlich nach Berlin in den Bundestag und meine schöne Arbeit und mein schönes Effort aufgeben?
Also ich bin in die Politik gegangen, ganz einfach, weil die bestehende Politik sehr viele Fehler macht, gerade in dem Bereich Internet, IT und Datenschutz. Auch Bürgerrechte werden sehr stark immer weiter eingeschränkt. Das Patentrecht in Europa ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und das hat mich einfach nach einer gewissen Zeit dazu gebracht, einfach zu sagen, es muss was geschehen. Ich habe also die Piratenpartei oder die Piraten an sich habe ich schon seit 2006 verfolgt, habe aber bis dahin noch keine große Bewegung in Deutschland feststellen können, was sich dieses Jahr aber schlagartig geändert hat und habe dabei auch gesehen, dass in Thüringen noch kein Verband existiert hat, der eigentlich nötig gewesen wäre oder der nötig war. Und ich habe mich halt mit 34 anderen Piraten zusammengetan und habe gesagt, wir gründen jetzt einen Verband, wir helfen dieser Bewegung.
Was sind das für Leute? Sind das alles Nerds, also alles Computerfreaks, die hauptberuflich sozusagen mit Computern zu tun haben oder mit IT-Geschichten, die Internetfreaks sind? Oder was sind das für Leute? Wie setzen sie sich altersmäßig zusammen und auch so von den Interessen?
Ja, also wir sind eine sehr junge Partei, das muss man schon sagen. Also unser Altersdurchschnitt liegt auf jeden Fall unter 30. Aber man muss auch dazu sagen, wir bestehen nicht nur aus Nerds, nicht mehr. Wo wir zum Bundesparteitag zusammengekommen sind, waren wir gerade so 1500 Mitglieder. Mittlerweile sind wir die am stärksten wachsende Partei in ganz Deutschland mit fast 9000 Mitgliedern.
9000 Mitglieder, wahrscheinlich auch die jüngste, ne? Die jüngste und die am stärksten wachsende.
Ja, die jüngste und die am stärksten wachsende. Und man sieht einfach, dass wir den Nadel der Zeit getroffen haben. Wir haben auf jeden Fall in eine Wunde gedrückt und diese Wunde scheint doch mehr Bürger in Deutschland zu betreffen und auch weltweit zu betreffen, als die meisten glauben. Gerade unter dem Deckmantel des Terrorismus hat man ja versucht, auch in anderen Staaten die Bürgerrechte weiter einzuschränken. Gerade die USA ist ein ganz großes Vorbild, wenn man nur an den Patriot Act denkt, der ist der USA oder der Regierung der USA erlaubt, einfach jeden Menschen einfach auszuspionieren, ohne ihn zu fragen, ob er überhaupt Terrorist ist oder nicht. ja.
Also die Befürchtung ist, dass die Freiheitsrechte, die gerade wir im Osten vor 20 Jahren erkämpft haben, dass die weiter eingeschränkt werden und dass Deutschland zu einem Überwachungsstaat wird. Ist das ein bisschen übertrieben zu sagen, dass Deutschland nach den jetzigen Tendenzen ein Überwachungsstaat wird? Oder haben wir wirklich, also siehe Vorratsdatenspeicherung und andere Dinge, die Tendenz dahin?
Also die Tendenz ist ganz klar gegeben. Jeder, der das Buch zum Beispiel von George Orwell kennt, 1984, der kann die Vergleiche ganz klar ziehen, die hier stattfinden. Die Regierung versucht auf jeden Fall hier Kontrolle auszuüben. Eine kontrollierte Regierung oder eine Regierung, die einen Staat oder den Bürger kontrolliert. In so einem Staat ist einfach eine freie Demokratie einfach nicht mehr möglich, da der Bürger einfach nicht mehr sicher sein kann, frei wählen und sich frei informieren zu können. Der mündige Bürger ist nur mündig, solange er auf Informationen frei zugreifen kann.
Hat es denn tatsächlich bis heute gebraucht, dass eine Partei wie die Piratenpartei erst einmal wahrgenommen wird vom Volk? Weil die letzten zwei Jahrzehnte wurden ja gerade mit neuen Medien, hat sich ja jeder beschäftigt, jeder war froh, jeder hat von sich selbst aus alles über sich preisgegeben. Und jetzt doch wieder ein Umdenken da.
Ja, also die Sensibilisierung des Bürgers für seine eigenen Daten ist bisher nicht, wie soll man sagen, wirklich im Denken der Menschen. Es ist, ja, die Bestrebung, sage ich mal, das freie Internet oder überhaupt die Informationsgesellschaft oder den Bürger überhaupt zu schützen vor bestimmten Sachen, diese Bestrebungen sind in den letzten 5 bis 6 Jahren.
Was heißt zu schützen vor bestimmten Sachen? Was sind bestimmte Sachen? Können Sie das vielleicht konkreter sagen?
Zum Beispiel Kinderpornografie ist eins dieser großen Themen, unter dessen Deckmantel versucht wird, einfach eine Zensurinfrastruktur einzuführen in ein Medium, was bisher durch keinen Staat richtig kontrolliert werden kann, außer China. Es gibt in Deutschland sowie in anderen europäischen Staaten und auch in anderen Staaten weltweit keine Kontrollstrukturen für das Medium Internet. Das heißt, man kann sozusagen jederzeit, wenn irgendwo eine Seite gesperrt wird, die Seite woanders wieder aufbauen und sie ist wieder verfügbar. Das machen natürlich auch, sage ich mal, Leute, die Schindluder treiben mit dem Medium Internet. Aber das Internet ist dadurch noch lange kein rechtsfreier Raum. Das Internet wird auch weiterhin von Strafverfolgungsbehörden durchforstet und die werden auch weiterhin auf diese Vorkommen reagieren. Und das mit jeglicher Härte, die ihr eigener Staat oder unser Staat an Gesetzen bietet. Und die sind mittlerweile schon sehr hart.
Um das nochmal klarzustellen, also die Piratenpartei wird ja oft dann immer in der Ecke gestellt und sagt, ihr wollt, dass alles frei ist, dass Kinderpornografie und Gewalt und alles Mögliche sozusagen möglich ist im Internet, ohne dass man da einschreiten kann. Ist das ein Irrtum?
Das ist teilweise ein Irrtum. Also es ist falsch einfach dargestellt. Erstens ist es zum Thema Kinderpornografie so, dass beim Kinderpornografie wird einfach nur ein Stoppschild davor gehalten. Also ungefähr, Sie können sich ungefähr so vorstellen, wenn ein Polizist auf der Straße eine Vergewaltigung sieht, hält er lieber ein Tuch davor, damit es keiner weiter sieht, anstatt einfach einzuschreiten und denjenigen festzunehmen. Und wir finden das einfach falsch.
Das heißt, die Forderung der Piratenpartei ist sozusagen, die Server stillzulegen und an die Ursachen zu gehen und nicht nur zu verhindern, dass Menschen, die sich sowas angucken wollen, drauf zugreifen können. Also an die Ursachen gehen und nicht nur ein Stoppschild davor halten.
Ja, das heißt, es ist ja so, dass diejenigen, die sich das eigentlich angucken wollen, diejenigen kommen da auch dran. Also die Kinderpornografie ist nicht wirklich so groß, wie sie von der Bundesregierung zurzeit dargestellt wird, im Internet vertreten. Also ich beschäftige mich, seit ich 12 bin, mit Rechnern und bin seit 1999 im Internet unterwegs. Das sind jetzt knapp 10 Jahre. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Kinderpornografie gefunden, zumindest nicht mit meinen Suchbegriffen, die ich dort eingebe, da ich nicht gezielt danach suche. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wer da ein Stoppschild davor halten will vor etwas, was ich bisher noch gar nicht gefunden habe. Der Markt ist ganz eindeutig woanders. Der ist nicht wirklich im Internet zu finden.
Herr Fischer, wofür steht die Piratenpartei? Wird ja oftmals nur aufs Internet reduziert, aber das ist, sagen wir mal, zu kurz gegriffen, oder? Dass sozusagen nur IT-Nerds sind und nur Leute, die im Internet sich frei bewegen wollen. Das ist ein Thema, aber nicht ausschließlich, oder?
Na gut, also die großen Medien versuchen natürlich, die etablierten Parteien mehr hervorzuheben und die kleinen Parteien noch kleiner zu machen, als sie eigentlich sind. Wir haben nicht nur ein Thema und auch nicht nur das Thema Internet. Wir haben 5 Themen, haben aber diese 5 Themen auch nur auf dem Bundesparteitag beschlossen, weil wir mit 1500 Mitgliedern einfach nicht genügend Kompetenz bilden konnten, um zu sagen, wir können andere Themen kompetent abdecken. Und wir möchten uns einfach nicht anmaßen, Themen abzudecken, die wir einfach nicht kompetent besetzen können.
Was sind die Themen, die Sie kompetent besetzen können? Was sind Themen, wofür sich die Piratenpartei einsetzt?
Ja, also die Themen sind zum Beispiel freie Bildung, freie Wissensgesellschaft, faires Patentrecht, Datenschutz haben wir schon gehabt, keine Zensur und was ich besonders wichtig finde, ist der transparente Staat.
Was bedeutet für Sie transparenter Staat?
Wir fordern als allererstes, was schon auch von anderen Parteien gefordert wurde, eine Offenlegung der Nebeneinkünfte von Politikern. Und auch eine Öffnung der Informationen zu den Entscheidungen des Staates. Wir wollen endlich sehen, wer an Entscheidungen und an Gesetzgebungsverfahren beteiligt ist.
Also da sprechen Sie die Lobbyverbände an und sozusagen Vertreter von Industrie und die sozusagen an Gesetzgebungsverfahren, auch die Banken beteiligt sind, an Gesetzgebungsverfahren, die sie selbst betreffen.
Ja, also es geht hier wirklich darum, dass der Lobbyismus mittlerweile schon Überhand nimmt und dass einfach keine Gesetze mehr wirklich für den Bürger gemacht werden, sondern einfach nur noch für die Wirtschaft. Und hier muss einfach wieder ein Ausgleich stattfinden.
Sie fordern die Abschaffung von Patenten auf Lebewesen, Gene, Geschäftsideen und Software. Das finde ich ja interessant, also dass Sie Patente auf Lebewesen und Gene, das sind ja so große Düngemittel oder Chemiekonzerne, die sowas machen. Warum wollen Sie das abschaffen, die Abschaffung von Patenten auf Lebewesen, Gene, Geschäftsideen und Software?
Also wir lehnen das eindeutig ab. Abschaffen gibt es teilweise die Möglichkeit noch nicht, weil bestimmte Sachen wie zum Beispiel gut auf Lebewesen gibt es sicherlich schon Patente. Wir sind einfach gegen diese Art von Patenten, wir nennen sie auch Trivialpatente, weil hier einfach die Entwicklung der Wissenschaft und der Wirtschaft behindert wird. Das heißt, es gibt für andere die Möglichkeit der Weiterverwertung einfach nicht mehr. Wenn wir zum Beispiel die Patente auf Gene nehmen, die zum Beispiel für Pflanzen, wird jetzt gesagt, okay, wir brauchen irgendwann, wenn wir 8 Milliarden Menschen auf der Erde haben, Pflanzen, die weitaus mehr leisten können als jetzt. Und das müssen wir mit Genen erreichen. Dadurch versuchen Unternehmen wie Monsanto zum Beispiel, Gene einzusetzen oder genveränderte, manipulierte Pflanzen einzusetzen, um mehr herauszubekommen aus dem Saatgut. Die Pflanzen sind aber mittlerweile schon so hoch gezüchtet, dass selbst diese genveränderten Pflanzen keinen wirklichen Mehrnutzen haben an mehr Ertrag, sondern es ist einfach eine Vermehrung des Geldes, was dort versucht wird. Wenn eine Firma ein Monopol auf ein bestimmtes Genom hat, dann kann keine andere Firma das mehr verwenden. Und es ist auch unheimlich schwer, überhaupt genveränderte oder genmanipulierte Pflanzen von anderen Pflanzen fernzuhalten. Also man sieht das schon häufig bei Feldern, wo das passiert ist, dass die Pollen oder das Saatgut einfach auch auf nicht genmanipulierte Felder übergegriffen ist.
Dann haben wir ja die Tendenz, dass dann diese großen Firmen wie Monsanto dann natürliche Sorten aufkaufen und die dann aus dem Umlauf ziehen und sozusagen da auch ein Patente drauf erwerben und Kleinbauern und kleine Unternehmen können das dann nicht mehr nutzen. Das heißt,
Also es ist ja mittlerweile so, in Europa werden die Bauern ja dafür bezahlt, ihr Land brach liegen zu lassen. Und ich bin der Meinung, durch Züchtung sind die Pflanzen mittlerweile schon so leistungsfähig, dass wenn wir alle Felder in Europa wirklich nutzen würden, wir locker und leicht 8 Milliarden Menschen versorgen könnten.
Das heißt, das ist auch ein Thema, was eigentlich weg ist vom Internet, aber halte ich für interessant. Ihr seid für mehr Basisdemokratie gegen Lobbyismus, das habe ich auch gelesen. Was bedeutet die Beibehaltung der Unschuldsvermutung im Strafrecht?
Ja, also wenn wir zum Beispiel mal auf das aktuelle Thema von Herrn Taus eingehen würden, das wäre zum Beispiel etwas, wo viele uns auch an den Infoständen ansprechen, wo einfach gesagt wird, warum habt ihr diesen Kinderschänder aufgenommen? Und da fragen wir uns eigentlich immer, welchen Kinderschänder? Bis jetzt ist bei ihm kinderpornografisches Material auf dem Rechner gefunden worden, was allerdings komischerweise genau zur Durchsuchung die Presse an der Seite stand. Wer weiß, wo die den Tipp her hatten. Das nächste wäre wieder an der Stelle, warum führen die Medien hier einen regelrechten Krieg gegen den Herrn Taus. Er ist mittlerweile schon vorverurteilt.
Komplett. Erklären Sie bitte nochmal, wer Herr Taus ist und warum er unter Anklage steht und womit er sich beschäftigt hat.
Also der Herr Taus ist unser einziger Bundestagsmitglied. Er ist von der SPD übergetreten zur Piratenpartei, weil er unsere Themen unterstützt und sich in der Struktur der SPD einfach nicht mehr wiedergefunden hat. Beim Herrn Taus wurden Anfang des Jahres auf seinem Rechner kinderpornografisches Material entdeckt, nach einer Durchsuchung durch die Staatsanwaltschaft, durch einen anonymen Tipp. Der Herr Taus streitet dies auch nicht ab. Er sagt nur, dass er in diesem Milieu selber geforscht hat und in diesem Milieu auch selber versucht hat, durch seine Immunität, die ihm im Endeffekt sein Amt gibt, Beweise zu sammeln.
Er hat auch bei der SPD sich mit dem Thema beschäftigt, Internet und Kinderpornografie.
Kinderpornografie, Internet.
Also könnte man sagen, das ist...
Er ist sehr, sehr affin in diesem Thema. Er hat auch seinen eigenen Twitter-Channel, er hat einen MySpace-Account, er ist in StudiVZ und MeinVZ vertreten. Also es ist einer der internetaffinen Politiker, die ich überhaupt kenne.
Das, ihr sagt in dem Falle, also Unschuldsvermutung muss bleiben und öffentliche Schmutzkampagnen sind schwierig, aber in der Politik wahrscheinlich nicht zu vermeiden, oder?
Das ist richtig. Also die großen Parteien wissen natürlich, wie man Wahlkampf macht. Und da ist natürlich der Herr Taus eine große Angriffswaffe. Das Problem ist aber, wenn jetzt jemand kommt, der eine völlig weiße Weste hat und sagt, ich möchte Mitglied bei euch werden und der ist von keinem Gericht vorverurteilt und es gibt auch kein Anklageverfahren, dann können Sie den auch laut unserer Satzung nicht abweisen. Wir haben also keine Möglichkeit zu sagen, ja, gegen dich wird aber bald ein Verfahren eröffnet. Du hast Kinderpornografie auf dem Rechner gehabt, deshalb müssen wir dich abweisen. Also es wird höchstwahrscheinlich dann auch innerparteilich in der Piratenpartei, wenn es wirklich zu einer Verurteilung kommt, auch zu dem Gespräch kommen, ob der Herr Taus weiter in der Piratenpartei bleiben kann.
Heikles Thema. Was mich mal stört, dass das auf diese Debatte reduziert wird und sozusagen die Wahrnehmung, dass sozusagen viele junge Leute, also die am stärksten wachsende Partei, wie Sie gesagt haben, und viel Zulauf bekommen, dass das sozusagen in den Hintergrund tritt und die Piratenpartei eher so als Ansammlung von Nerds gesehen wird. Das sind irgendwie Internetfreaks, die sich mit den neuen Medien, die gar nicht mehr so neu sind, beschäftigen. Wie wollen Sie gegen dieses Image ankämpfen, auch deutlich zu machen, das ist ein Thema, was eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
Ja, also wir sind mittlerweile auch offline sehr häufig vertreten. Wir versuchen mit Piratenspaziergängen, mit Mahnwachen, mit verschiedenen anderen Aktivitäten wie Demos, die aktuell in Berlin zum Beispiel stattgefunden hat, die Freiheit statt Angst Demo, die wurde auch von den Medien fast totgeschwiegen, wenn man es sagt, aber es waren mehr als 10.000 Menschen dort, die dort durch Berlin marschiert sind. Ich denke, allein diese kurzen Aufläufe und auch diese Aufschreie, die dort stattfinden, die sollten auch nochmal das Wort offline halt, sollten auch in der normalen Gesellschaft endlich angekommen sein.
Würde erhalten, dass was im Internet stattfindet, unnormal ist, aber das ist ja sozusagen eher das, was virtuell stattfindet im Netz, aber das sind ja richtige Menschen, die vor den Rechnern sitzen. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt eine virtuelle Welt, oder? Das ist ja nur eine neue Kommunikationsform, oder?
Genau, das Internet ist eigentlich ein neues, sehr viel größeres Kommunikationsmedium. Die jüngere Gesellschaft, also gerade man sagt die C64-Generation, ist diejenigen, die sich dort zusammenfinden, treffen und sich dort organisieren. Vor 10 Jahren zum Beispiel war das meist das Handy. Es ging viel über SMS oder durch Handyanrufe und heute sagt man sich einfach, warum soll ich einen Haufen Geld ausgeben? Ich kann das im Internet genauso gut. Man trifft sich abends, berät sich zu irgendwas in irgendwelchen Online- Mumble-Sitzungen, ich weiß jetzt nicht, ob das was sagt, das ist so ein Voice-over-IP-Raum, wo man richtig schön virtuellen Stammtisch zum Beispiel abhalten kann.
Machen wir alle können richtig sprechen, also man muss ja nicht tippen, man kann sogar sprechen.
Genau, man kann richtig schön sprechen und das Ganze ist sogar Open Source, das heißt, es kostet nichts, das Programm, und man kann es einfach installieren und verwenden.
Über diese technischen Fragen könnten wir ewig weiterreden, vielleicht machen wir dazu nochmal eine Spezialsendung, denn da kann man viel reden. Ich würde abschließend nochmal, Herr Fischer, über die Vorratsdatenspeicherung reden. Als das angekündigt wurde, habe ich ja gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Da habe ich mich verhört, das ist ein Gag, das ist irgendwie das ist auch unmöglich, dass sozusagen Kommunikationsunternehmen verpflichtet werden, ein halbes Jahr lang Informationen zu speichern von Handys, von Computern und all dem, was auf elektronischem Weg hin und her geht. Können Sie uns nochmal erklären, bitte, was genau die Vorratsdatenspeicherung bedeutet und warum Sie dagegen sind?
Ja, also mit der Vorratsdatenspeicherung wird einfach eine verdachtslose Speicherung aller Kommunikationsdaten eingeleitet, das auf 6 Monate. Das heißt, die Kommunikationsunternehmen, dazu zählt im Endeffekt sowas groß wie Telekom, 1&1, Arcor, Vodafone, was es alles gibt, die sind dazu verpflichtet worden, 6 Monate lang alle Kommunikationsdaten zu speichern. Dazu gehört E-Mail, dazu gehört Telefonie, dazu gehört mit wem ich telefoniere, wann ich telefoniere und zum Teil auch, in welchen Funkzellen ich mich in diesem Moment befunden habe. Auch die Festnetztelefonie ist dann nicht ausgeschlossen an der Stelle.
Das heißt, ich kann nachvollziehen, wo ich mit meinem Handy, wann in welchem Café gesessen habe, die SMS an den und den geschrieben habe und wann ich sozusagen meine Twitter-Nachricht mir angeschaut habe, wann ich wem eine E-Mail geschrieben habe. Es wird alles gespeichert.
Genau, man kann ein richtiges Bewegungsprofil von demjenigen erstellen. Man kann genau sehen, wenn man diese Daten filtert, wo dieser Mensch, wann, wie, wo, mit wem sich unterhalten hat und wo er sich die letzten 6 Monate aufgehalten hat.
Also eine unglaubliche Datenmenge, die auf riesen Servern gespeichert werden, das ist unvorstellbar, oder?
Ja, auf gewaltigen Serverfarmen und es stellt sich auch immer noch die Frage, wer diese Datenberge überhaupt auswerten soll, weil selbst die Bundesregierung weiß noch nicht ganz genau, wie sie die Datenberge wirklich ausfiltern möchte. Hier ist auch wieder im Gespräch, dass die Privatwirtschaft herangezogen wird, was ich ganz gefährlich finde, da dass sie, wie gesagt, wieder um persönliche Daten geht und die Gefahr, dass hier einfach auch privatwirtschaftliche Interessen zu tragen kommen, die ist einfach sehr hoch.
Die ist sehr hoch nachvollziehbar, wenn man jetzt schon sieht, was illegal mit Daten passiert, die man im Internet sich erwerben kann. Das sind dann wieder wirtschaftliche Interessen und dann wird es gefährlich. Also sagen, wenn die Piratenpartei Einfluss hätte, würde sie in Berlin sagen, also diese Vorratsdatenspeicherung, dieses Gesetz muss rückgängig gemacht werden.
Wird abgeschafft, definitiv.
Würden Sie nach Berlin gehen, wenn Sie sozusagen ein Mandat erringen würden, oder ist es eher so, dass Sie sagen, nee, ich will mich sozusagen außerparlamentarisch engagieren, ich will die Piratenpartei stark machen, oder könnten Sie sich auch vorstellen, im Bundestag zu sitzen?
Also ich könnte mir das auch vorstellen, allerdings würde ich das vorher mit meiner Frau und meinem Sohn absprechen.
Ob die dann was dagegen hätten, das dann, naja. Aber Politik muss ja nicht immer schmutzig sein, kann ja auch sozusagen spannend, interessant sein. Nochmal abschließend, wofür steht die Piratenpartei, wie kommt man an sie ran, wo kann man sie Informationen holen?
Ja, also die Piratenpartei steht für freie Bildung, Privatsphäre, Recht auf Kontrolle der eigenen Daten, für zensurfreie Kommunikation, für Beseitigung von präventativen Überwachungsmaßnahmen, faires Patentrecht, Abschaffung von Patenten auf Lebewesen, Gene, Geschäftsideen und Software, für den Erhalt der Privatkopie und ausgelegten Urheberrecht, für den gläsernen Staat statt des gläsernen Bürgers, für mehr Basisdemokratie gegen Lobbyismus, für die Beibehaltung der Unschuldsvermutung im Strafrecht und für die Achtung der Grundgesetze und der Menschenrechte. Finden kann man uns diesen Samstag auf dem Willy-Brandt-Platz. Wir haben dort einen Infostand, dort wird auch das gläserne Mobil da sein. Dort kann man mal sehen, wie es eigentlich ist, wenn Menschen tagtäglich bei ihrer gesamten Arbeit einfach beobachtet werden können in ihren eigenen 4 Wänden. Das gläserne Mobil wird von 8 bis 11 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz stehen.
Von 8 bis 11 Uhr an welchem Tag nochmal?
Das ist jetzt am Samstag,
jetzt am 26. Samstag, vor dabei. Und wer es im Internet virtuell tun will, kann das unter piraten-thüringen.de. Herr Fischer, ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Tag noch und vielleicht hören wir uns am Sonntag zur Wahl wieder.
Ja, tschüss.